Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 249, dem Podcast von dvdnah.com. Heute wieder in der Vollbesetzung mit mir, Wolfgang, hallo, und unter anderem
Andreas, hallo.
Und Stefan hier, hi.
Ja, und wir steigen wieder direkt mit unseren Trailern ein, die Stefan für uns ausgesucht hat. Und der erste Trailer, The Outrun. Andreas, wie fandest du den?
Ja, sieht ganz interessant aus. Saoirse Ronan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. sieht nach einer guten Rolle für sie aus. Ist jetzt thematisch, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Alkoholsucht. Sie kehrt in ihr Heimatdorf zurück zu ihren Eltern, die aber auch voller Probleme sind oder die viele Probleme haben, sagen wir so, und versucht da sozusagen trocken zu werden oder zu bleiben. Optisch gut, wenn ich das richtig gelesen habe, die Regisseurin von Systemsprenger. Also schon eine gute Verbindung. Interessiert bin ich schon ein bisschen, aber wie gesagt, nicht ganz mein Thema. Da muss ich mal schauen, ob ich einen Blick riskiere.
Ich fand die Bilder toll, die der Trailer so gezeigt hat. Vom Thema geht es mir ähnlich wie dir. Es ist jetzt nicht so ganz meines, aber er sah irgendwie toll aus, diese Landschaftsaufnahmen und da diese Küste mit den Wellen, die da gegenschlagen oder so. Also das sah schon sehr spektakulär und cool aus, aber ja, ist glaube ich auch eher mal so ein Leihkandidat für mich da.
Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Also thematisch, wie schon erwähnt, auch nicht so ganz mein Fahrwasser, aber dank Miss Ronan und der britischen, beziehungsweise in dem Fall, glaube ich, irischen Küste, macht das schon was her. Systemsprenger habe ich bis heute noch nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht drauf schließen, auf die Qualität der Regiearbeit, aber sah in Ordnung aus und wie gesagt, da ich Ronan immer gern sehe, würde ich den hier auch als Streaming- oder Leihkandidat durchaus mal eine Chance geben.
Ja, Systemsprenger habe ich auch nicht gesehen. Den ich will zwar immer irgendwie, aber ich vermeide es dann doch wieder. Ich glaube, der ist schon echt anstrengend, auch beim Zugucken.
Ja, glaube ich auch. Das hatte mich auch davon abgeschreckt. Irgendwie vor ein paar Wochen hatte ich den mal auf dem Radar und dachte, gucke ich mir den an. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, auf Netflix läuft der.
Ja.
Und oder ist er verfügbar? Und bin darauf gestoßen, aber dachte dann auch so, gucken wir mal, was es noch gibt. Obwohl er ja einen ganz guten Ruf hat.
Also ja, er muss wirklich gut sein, er muss auch super gespielt sein, auch von der jungen Dame. Aber wie gesagt, Problemkinder ist schwierig zum Gucken.
Genau.
Für Wolfgang sowieso.
Für mich sowieso, ja. Gut, aber Stefan, wäre dann Bird Eater eher was für dich, was du anschauen würdest, bevor du Systemsprenger anschaust?
Vor Systemsprenger auf jeden Fall und auch noch vor The Outrun, würde ich sagen. Also fand ich interessant, den Trailer, weil es nicht so ganz hundertprozentig klar ist, worauf es hinausläuft, ob es mehr wirklich so leicht Horror-Einschlag hat, wo der Trailer so ein bisschen drauf hinauslief, oder ob es wirklich so eine Toxic Masculinity-Geschichte, also Männerausflug, Männerrituale und eine Frau ist dabei, obwohl ja auch eine andere Frau irgendwie dabei ist, aber sie ist ja eine neue in der Gruppe sozusagen. Hat mich schon interessiert, auch so von der Art des Trailers her. Australischer Film ist bei mir eh immer gern gesehen. Und der hat mich angesprochen. Wenn ich da Gelegenheit habe, werde ich auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Aber vom Trailer her fand ich es recht ansprechend und interessant. Also einfach vom Vibe her, sage ich mal, der da ausgestrahlt wurde.
Ja, geht mir ähnlich. Also den würde ich mir wahrscheinlich auch ansehen. Ich habe es tatsächlich schon so Richtung Toxic Masculinity verstanden vom Trailer her, wobei man natürlich gerade so Filmen, wenn es dem Genre dann zuzuordnen wäre, immer wieder überrascht wird, um was es geht. Aber es ist trotzdem, muss ich sagen, die Jungs sind schon extrem unsympathisch und ich glaube, ich als Frau hätte ich da einen Teufel getan und wäre mit denen da mitgefahren. Also die wirken ja selbst im Normalzustand irgendwie schon einfach ziemlich dämlich und komisch. Also hat zumindest der Trailer für mich so rübergebracht.
Ja, mir ging es auch so ein bisschen wie Stefan. Ich wusste auch so nicht so wirklich, was mir der Trailer jetzt eigentlich sagen möchte. Und bei mir ist es auch bei diesem Eindruck dann geblieben irgendwie. Also mir hat der irgendwie nicht zugesagt. Hat da diese Szenen, wie sie da im Wald rumspringen und was auch immer und sich austoben gesehen. Aber ich, keine Ahnung, also ich habe keinerlei Ambitionen, mir den Film irgendwie anzuschauen. Das ist irgendwie, hat mich das komplett kalt gelassen. Gut. Sonst noch was zu Bird Eater?
Nicht wirklich.
Dann mach mal weiter mit What Remains. Ah, oh, der fange ich mal an. Der wirkte irgendwie sehr anstrengend, irgendwie mit diesem skandinavischen Serienkiller und den zwei Psychiatern, die ihn analysieren oder was auch immer. Und ja, der dann wohl während der Gespräche einen weiteren Mod oder so gesteht. Ach, weiß ich nicht. Das ist irgendwie, ich fand das irgendwie, ja, einfach not my cup of tea irgendwie. Das ist irgendwie da diese menschlichen Abgründe ergründen oder so, das ist nicht so meines. Also der hat mich auch irgendwie nicht wirklich mitgenommen.
Ja, richtig mitgenommen hat er mich jetzt auch nicht, aber ich sage mal, für so einen düsteren Herbstabend könnte da durchaus was sein. Ist halt so ein typischer nordischer Thriller, so ein düsterer. Die Besetzung ist okay, also den einen Skarsgård kenne ich nicht, aber die Andrea Riseborough.
Da kommt immer wieder einer raus, der.
Ja, genau, aber besetzungstechnisch glaube ich, ist okay, absolut. Und handwerklich, ja, so was man bei so einem Film halt handwerklich erwartet, die düsteren Bilder, atmosphärische, drückende Stimmung, ist okay, kennt man aber irgendwie schon. Inhaltlich hat es mich dementsprechend auch nicht wirklich packen können. Aber wenn der im Streaming-Service, den ich habe, verfügbar wäre für so einen, wie gesagt, einen düsteren Herbstabend, wenn man gerade mal für sowas in der Stimmung ist, vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer, aber da könnte ich durchaus einen Blick riskieren, weil, ja, es ist bestimmt nicht uninteressant, aber wie gesagt, auch kein Film, den ich jetzt als Must-See bewerten würde.
Ja, da kann ich mich euch nahtlos anschließen. Die eine einzige Frage, die für mich unbeantwortet bleibt, ist, wie viele Skarsgårds im Schauspielbereich gibt es noch?
sind sie alle verwandt?
Ja, ja, ich glaube schon.
Bestimmt.
Soweit ich weiß, also ich glaube, der Gustav ist, weiß nicht, der jüngste Sohn oder so, glaube ich. Und also Stellan ist ja der Papa, auf jeden Fall von den anderen beiden Skarsgårds, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, wie gesagt, wie die genauen Verbindungen sind, keine Ahnung. Und mich würde schon interessieren, was machen denn die Frauen alle in der Familie?
Ja. Gut. Haben wir dann sonst noch irgendwas zur Familienhistorie oder zum Trailer? Wenn nicht,
nee,
kommen wir weiter.
Solide, aber nicht wirklich interessant.
Ja, ja.
Dann, ja, The Killer's Game. Andreas, genau was für dich, oder?
Solide, aber nicht wirklich interessant. Nein, ja, hat schon, also er ist nicht ganz uninteressant, sage ich jetzt mal. Sieht ganz nett aus mit ein bisschen Action, aber trotzdem sehr generisch und definitiv zu viel CGI.
Ja, definitiv zu viel CGI. Also der ist ja von J.J. Perry, der ja so ein Stunt-Profi ist und der hat auch Dayshift gemacht. Den hatten wir ja schon im Podcast, dieser Vampirfilm
mit ja.
Jamie Foxx. Ja, also dementsprechend, die Besetzung ist halt ganz nett. Ne? Bautista und Botella, Kingsley jetzt okay. Terry Crews mag ich jetzt auch nicht so sehr, aber halt auch in Nebenrollen noch Scott Adkins, Daniel Bernhardt und so. Ja, aber die Story ist mal wieder echt dröge, also dieses, ne, Killer glaubt, dass er stirbt, ne, heuert jemanden an, der ihn selbst ausschaltet und dann ist es plötzlich eine vertauschte Geschichte. Ja. Kennt man jetzt schon echt lange und ja, die CGIs bei den Blutgeschichten sind halt irgendwie nervig und es könnte halt auch sein, dass so manche Schauspieler einfach drüber sind und dieses überdrehte. Deswegen, er erinnert ein bisschen an Dayshift, wenn man es weiß, so vom Hintergrund her, aber Ich würde jetzt auch sagen, könnte noch ein Stück schwächer als Day Shift sein, dem ich, glaube ich, eine 6 von 10 gegeben habe damals. Haut mich jetzt nicht wirklich rum, aber im Kino definitiv nicht. Es ist eigentlich so ein typischer Streaming-Kandidat.
Ja, absolut.
Ja, da bin ich auch dabei. Also streamen oder mal ausleihen, maybe, aber Kino ist das definitiv nicht. Und dann, ja, war es von der Story her halt auch einfach irgendwie nichts wirklich Neues. Mir wird jetzt konkret kein Film einfallen, aber mir kam das irgendwie so vor, wie wenn ich es schon x-mal gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also definitiv. Ja. Ja, ich bin auch kein Fan von Butella, muss ich sagen. Die fand ich in auf Netflix.
Das meinst du da?
Star Wars Dingens da.
Ach, da spare ich mich ja noch auf, hätte ich was gesagt, für den Director's Cut.
Rebel Moon,
meinst du? Genau, Rebel Moon. Ja. Also, die ist einfach für mich keine Schauspielerin. Also, sieht immer irgendwie gleich aus, zieht irgendwie die gleiche komische Gesichtsfresse, hätte ich schon beinahe gesagt. Macht immer das gleiche komische Gesicht irgendwie und ist einfach.
Ja, aber in der Vergangenheit auch mehr mal so Actionrollen gespielt, oder?
Ja. War ja irgendwie, ich glaube, der Mummy so mit Tom Cruise war so eine der Rollen, wo sie ein bisschen bekannter wurde, oder?
Ja, und bei Kingsman beim ersten war sie doch
auch
dieses Henchwoman oder so.
Ja, bei diesem Argyle hat sie, glaube ich, auch mitgespielt.
Ja, also sie hat schon ein paar nicht uninteressante Rollen so gehabt, aber es ist alles so ein bisschen dasselbe, das stimmt. Sie hat in diesem Gaspar Noé-Film, diesem Drogenfilm mitgespielt, dieser Tanzdrogen.
Ja.
Climax, genau. Ja. Genau da zum Beispiel.
Aber
sie passt halt in so einen Film irgendwie rein.
Ja, natürlich. Also, aber wie gesagt, das ist halt trotzdem auch, nicht, dass die anderen besser wären, wie du schon sagst, Terry Crews. Ich meine, den kennt man halt aus seiner Fernsehserie da, die er gemacht hat. Aber das war es dann doch auch schon.
Nur Expendables hat er auch mitgemacht.
Ja, aber wenn du jemanden fragst, kennst du den, dann wahrscheinlich tatsächlich nur aus der Serie. Mir fällt schon
wieder. Ich nehme es auch an.
Diese komische Komödie.
Nein.
Genau.
Stimmt. Ich dachte ganz ehrlich an seine andere Fernsehserie, der auch so eine Nachmittags Alle lieben Chris oder Alle hassen Chris oder so, diese Chris Rock Serie. Da hat er doch auch immer den Vater gespielt.
Die sagt mir gar nichts. Nee. Nein, da bin ich. Also ich kenne auch nur Brooklyn. Nein, da ist er halt
sehr präsent. Da habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht dran gedacht.
Das einzige bisschen Positive für mich persönlich, Pom Clementief, weil die ist, finde ich, ganz nett. Also auch nicht, dass sie jetzt eine mega Schauspielerin ist, aber ich finde, die hat eine ganz nette Ausstrahlung.
Ja, aber die sah ein bisschen verbraucht aus in dem Trailer irgendwie.
Ja.
Das klingt jetzt irgendwie kacke, aber.
Ja,
aber. Genau, aber prinzipiell mag ich sie auch, absolut. Also, auch im letzten Mission Impossible-Film und genau, so oder vorletzten. Ja. Klar, die mag ich auch, aber irgendwie, vielleicht.
Ja, gut, war jetzt hier die Rolle nicht so, aber wie gesagt, nee. Also Killer's Game werde ich wahrscheinlich nicht gucken.
Gut, was Stefan vermutlich schauen wird, ist Starve Acre, oder?
Ja, es ist auch so ein bisschen, also ja, Folk-Horror, britischer Folk-Horror so ein bisschen, interessiert mich dann schon, kann natürlich auch zu britisch sein irgendwie, was ja auch nicht so ganz meins ist, siehe Wicker Man, das Original, mit dem ich auch irgendwie nie wirklich was anfangen konnte und also manchmal ist britischer Folk-Horror auch nicht, ist ein bisschen anstrengend oder einfach nicht so ganz meins. Der Trailer sah atmosphärisch aus, das haben die Filme ja oft so an sich. Aber wie es letztendlich wird, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz bin ich durchaus neugierig, was es da so alles auf sich hat. Ist so das Übliche, in Anführungsstrichen, mit Traumaverarbeitung, in dem Fall halt ein Kind, das scheinbar gestorben ist und wie sich das auswirkt auf die Mutter, verbunden mit irgendwelchen potenziellen übernatürlichen Sachen oder ist es alles nur in ihrem Kopf, keine Ahnung. Inhaltlich, also würde ich auch sagen, nicht groß was Originelles, aber wenn die Atmosphäre stimmt, sollte es passen, beziehungsweise könnte es passen. Und dementsprechend vorsichtig optimistisch, würde ich sagen, halte ich so ein bisschen nach dem Ausschau. Ist aber auch kein Film, den ich mir irgendwie kaufen würde oder auf ein Filmfest ins Kino für gehen würde. Nichtsdestotrotz spricht er mich schon an. Bin ich weiterhin neugierig.
Andreas?
Ja, also ich bin nicht ganz so angetan, muss ich sagen, weil es halt ja irgendwie nichts Neues war irgendwo. Das ist schon, ja, hat mich irgendwie einfach nicht angesprochen. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich fand es ein bisschen langweilig.
Muss ich überhaupt was dazu sagen?
Oder? Ist nicht dein Genre.
Ist nicht dein Genre. Ist
mein Genre, genau. Ja. Dann schauen wir weiter. Bookworm, unser letzter Trailer. Fange ich mal an. Dachte ich mir die ersten paar Sekunden, ach nee, nicht schon wieder so eine Kinderstory. Und dann hat er mich aber doch irgendwie mitgenommen, weil das irgendwie so, das Mädel dann doch ganz, ganz sympathisch ist. Das Ganze ein bisschen so einen Wes Anderson-Vibe auch hatte vom Film her, wo sie da dann mit ihrem sehr abwesenden Papa dann auf diese Abenteuerreise geht, um diesen Puma oder was auch immer zu suchen und zu sehen. Ich fand es dann irgendwie doch ganz nett und sie hat irgendwie einen sympathischen Eindruck gemacht und da könnte ich mir durchaus vorstellen, mir den mal anzuschauen, aber auch eher so ein Streaming- oder Leihkandidat für mich. Aber der war nett und
Ja. Dann mach du zuerst.
Ich glaube, nett trifft es. Also fand ich auch. Ist irgendwie so ein bisschen sympathisch, ein bisschen quirky alles. Kann man sich bestimmt mal angucken.
Ja, also da schließe ich mich an. Tatsächlich im Lauf der Laufzeit des Trailers besser als erwartet. Aber auch jetzt nicht so gut, dass ich sage, wow, den will ich unbedingt sehen. Ich würde mal ein paar Reviews abwarten, in welche Richtung es denn da auch tatsächlich dann geht, ob es so, ich sage jetzt mal, bleibt oder ob es noch irgendwelche Überraschungen gibt, was ich nicht glaube. Vielleicht kann man den mal so als Sonntagnachmittagsfilm nehmen oder so, aber groß erwarten würde ich mir jetzt nichts.
Gut, dann soll es das gewesen sein mit unseren Trailern und wir schauen weiter zu unserem Last Scene und da wird Stefan heute anfangen.
Genau, ich war im Urlaub und dort zweimal im Kino, damit man sich nicht wundert, wo ich The Strangers Chapter One geguckt habe. The Strangers Chapter One ist das nicht etwa Chapter One im Sinne von einem Prequel zu den bestehenden zwei Strangers-Filmen, sondern eine neue Trilogie eröffnet sich hier uns. Und zwar kam es daher, dass quasi ein Reboot oder wie auch immer stattfinden sollte und der entsprechende Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin haben dann ein mehrere hundert Seiten langes Konzept abgegeben, gleich für eine neue Trilogie, die eigenständig funktioniert, aber im Prinzip so ein Soft-Reboot irgendwo ist. Und effektiv wie man manchmal ist, dachte man sich, okay, wir drehen gleich alle drei Filme hintereinander weg in 50 Tagen im Ostblock und wen heuern wir dafür an? Renny Harlin, ein Mann für subtilen Horror. Richtig. Und The Strangers Chapter One. Worum geht's? Es geht um ein Pärchen, ein junges Pärchen, Maya und Ryan. Die sind auf dem Weg zu, irgendwo quer durchs Land. Ich weiß es schon ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo sie genau hinwollen. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat sie irgendwann Hunger. Also fahren sie vom Highway ab und suchen sich laut Navi das nächstbeste Restaurant, so ein Diner. Sie verirren sich aber so ein bisschen, weil irgendwann ist das Internet weg, kommen aber tatsächlich in dieses kleine Städtchen rein, wo sie auch den Diner finden. Dort treffen sie auf die übliche, ich würde sagen, Backwoods-Schar an Leuten, ein leicht grimmig dreinblickender Sheriff, gespielt von Richard Brake, der aber nicht mehr als ein Cameo in dem Film hat. So ein paar Diner-Bedienstete, eine nette Kellnerin, eine grampige Vorgesetzte der Kellnerin, ein paar komische Bibelkinder, die ihnen Flyer für ihre Bibelstunde in die Hand drücken, sowas halt. Wie man es halt so kennt, klischeehaft hätte ich fast gesagt. Ryan ist etwas, wie soll man sagen, macht sich so ein bisschen drüber lustig über so die Klischees, die dort aufgefahren werden in Sachen Hinterwäldler, während sie ihn so ein bisschen mal bremsen will. Als sie dann aber wieder losfahren wollen, springt der Wagen nicht an. Ryan, direkt wie er ist, nachdem sich auch noch der Werkstattbetreiber bei ihm gemeldet hat mit der Frage, oh, gibt's Probleme im Auto, so sinngemäß, meint auch, ah, das ist doch hier alles Verarsche. Er hat uns ankommen sehen, den Wagen irgendwie sabotiert und jetzt will er ihn reparieren, während sie ihn wiederum runterholt und meint, ja, aber wir haben gerade keine Wahl. Ja, das fehlende Ersatzteil nach kurzem Lagesondieren ist dann halt erst am nächsten Tag verfügbar, weil es erst angeschafft werden muss. Per Internet, die freundliche, nette Kellnerin sagt hier, Mensch, sie kennt da jemanden, der Airbnb vermietet und tatsächlich ist das gerade frei, weil er gerade zur Jagd ist und dementsprechend können sie sich da in so einer netten Holzbude, also ein Holzcabin, größeres Holzhäuschen, wie auch immer, im Wald einmieten. Und ja, jeder, der The Strangers kennt, weiß, was als nächstes passiert. Denn es klingelt ein Mädchen im Schatten an der Tür und fragt, ist Tamara zu Hause? Und natürlich kennt keiner Tamara. Und wenig später passiert es dann, dass sie von drei maskierten Gestalten heimgesucht werden und in der folgenden Nacht ums Überleben kämpfen müssen. Ja, The Strangers Chapter 1. Erzählt, wie gesagt, etwa die Grundgeschichte von Teil 1. Das Ganze aber definitiv unsubtiler. Statt eines Pärchens am Ende ihrer Ehe ist es halt ein Paar kurz vor ihrer Ehe. Denn die kennen sich schon seit 5 Jahren, haben gerade ihren Jubiläum. Auch er muss sich im Diner, als sie sagen, Mensch, wir haben gerade Jubiläum, weil sie ja auch ein anderes Pärchen ins Gespräch kommen. Die grampige ältere Bedienstete sagt auch gerade, nach 5 Jahren ist man doch eigentlich schon verheiratet. Was ist denn hier los so ungefähr? Hast dir noch keinen Ring angesteckt? Und ja, also es ist halt so ein bisschen im Gegenteil von dem Beziehungsende im ersten Film. Hier ist es halt der Anfang und relativ viel hält sich die Struktur dieses Films an dem des alten Brian Bertino-Films. Aber es ist halt deutlich konventioneller. Es ist mehr Slasher-orientiert. Der Punkt ist auch, dass der Film damit losgeht, dass jemand im Wald gejagt wird von den drei Strangers und getötet wird, sodass relativ eigentlich kein Geheimnis um irgendwas gemacht wird. Es werden so ein paar Details aus dem ersten Teil anders dargestellt, aber letztendlich ist es ein reiner Slasher-Film und nicht ein sonderlich aufregender. Was schade ist irgendwie, was heißt, ich kann nicht mal sagen, es ist schade, weil es ist halt ein Reboot, ohne dass groß verändert wird, aber man weiß halt, dass es das erste Kapitel einer Trilogie ist, wo theoretisch auch irgendwann jetzt schon angekündigt ist, dass alle 4 Teile als Supercut oder alle 3 Teile als Supercut theoretisch auch veröffentlicht werden sollen, als eine lange Version sozusagen. Dementsprechend, obwohl mir The Strangers Chapter 1 nicht wirklich gefallen hat, weil ich es einfach relativ belanglos fand, bin ich trotzdem neugierig auf die nächsten Kapitel, weil man definitiv irgendwo in eine andere Richtung gehen muss. Der erste Chapter oder das erste Kapitel in dem Fall weist diverse Sachen auf, die irgendwie noch aufgegriffen werden. Zum Beispiel Richard Brake als Sheriff, da er ein recht bekannter Darsteller ist, weiß man, dass irgendwie seine Rolle nicht nur ein Cameo sein muss. Die beiden Jungs mit ihrem Flyer über irgendeine christliche Geschichte und ähnliches. Will man das alles erfahren? Fraglich. Aber ich bin trotzdem neugierig, wie sie es weiterführen. Einfach, weil es gibt immer noch ein paar nette Momente, aber es ist halt nicht mehr so dieses Terror, dieses Subtile, sondern es ist mehr so Renny Harlin-mäßig, um das mal so zu formulieren. Es ist schon recht direkt, das Ganze. Was in ein paar Szenen ganz cool ist, also es gibt auch da eine Szene, die mir wirklich gut gefallen hat, so wo es zum ersten Mal in die Richtung Terror umschwappt. Da sitzen sie am Abendbrottisch, er hat ihr nochmal aus der Stadt Burger und so, French Fries mitgebracht, sie isst kein Fleisch, darauf geachtet und dann irgendwie schwappt es um und es geht Schlag auf Schlag. Und das funktioniert gut. Aber das Problem ist halt, dass man alles schon kennt. Auch von den Szenen, sag ich mal, die nicht im Original drin waren, von den Abläufen ist es halt so ein typischer gestalkt im Haus Slasher. Und das ist einfach schade, weil Renny Harlin es nicht schafft, wirklich viel Spannung aufzubauen. Es gibt nochmal ein paar nette Momente, wo man sagt, okay, das passt, aber dann gibt es wieder eine doofe Entscheidung, wie es eigentlich auch so in diesem Film üblich ist. Und ja, solche Sachen. Da sind halt viele Klischees mit drin. Und es ist halt sehr slasheriger. Fast, also so ähnlich wie die Richtung vom zweiten Strangers-Film ging, also slasher-orientierter statt subtiler Home-Invasion-Spannung. Es ist halt dadurch irgendwie belangloser, das Ganze. Was mir gut gefiel, waren die Hauptprotagonisten. Also auch wenn sie klischeehaft dargestellt, also Klischeefiguren sind, sie sind beide sympathisch. Maya wird gespielt von Madeleine Petsch, die man aus Riverdale kennt. Ryan wird gespielt von Troy Gutierrez, den ich vorher so bewusst noch nie gesehen habe, aber ein Blick in die IMDb hat mir gezeigt, dass er schon einiges gemacht hat. Und ich habe ihn tatsächlich in Cruel Summer gesehen. Er ist mir nur nicht in Erinnerung geblieben. Aber es ist sympathisch und das war schon mal ganz gut. Leider, in Anführungsstrichen, weiß man, dass Maya in den nächsten Filmen auch mitspielt, was so ein bisschen die Spannung rausnimmt, aber ja, was soll man sagen? Ja. Es gibt eine Mid-Credit-Szene, die doof ist, die aber so klischeehaft doof ist, dass mir eigentlich klar war, wie diese Mid-Credit-Szene ausfallen wird, als ich wusste, wie der Film endet. Und das ist halt alles so ein bisschen, wo du denkst, ach, also ich habe ziemlich viel mit den Augen gerollt. Der Film läuft unter 90 Minuten, war also relativ zügig vorbei. Renny Harlin kann Regie führen. Also es ist alles solide. Es ist solide geschnitten, der Film. Die Optik ist solide, aber es ist dadurch einfach belanglos und kein Vergleich mit der Qualität von The Strangers und auch deutlich hinter The Strangers 2 zurückgeblieben. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Da es alles an einem Stück gedreht wurde, weiß ich nicht, wie sich die Story entwickelt, aber ich wollte darauf hinaus, ob es handwerklich wirklich besser wird. Da müsste das Drehbuch irgendwie mehr hergeben in den nächsten beiden Kapiteln, aber dadurch werde ich dranbleiben. The Strangers muss ich mir noch überlegen, die finale Wertung irgendwo zwischen 3 von 10 und 4 von 10. Also irgendwie, wie gesagt, wenn man so ein bisschen in unter Berücksichtigung nimmt, dass sie eigentlich doch ein paar Sachen verändert haben und ein paar Sachen nicht schlecht waren und dass, wenn man sich damit abfindet, dass es einfach ein Soft Reboot irgendwo ist, ja, könnte man sagen, knappe 4 von 10. Aber es ist einfach nicht so. Ja. Dadurch, dass er in den USA relativ gut in den Kinos läuft und auch das Publikum, mit dem ich gesehen habe, eigentlich echt zufrieden war irgendwo, würde ich sagen, vielleicht bin ich eigentlich mit zu hohen Erwartungen rangegangen. Aber wie gesagt, irgendwo zwischen 3 von 10 und 4 von 10. Also ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wirklich empfehlen kann ich es nicht. Vielleicht sollte derjenige, der Interesse dran hat, einfach mal abwarten, wie so die Stimmen von Teil 2 und 3 werden, um sich dann zu entscheiden, ob er sich an Teil 1 ranbegibt, um damit anzufangen oder das komplette Ding erstmal auslässt. Keine Ahnung. Aber oder
gleich auf den Supercut warten.
Auf den Supercut warten. So, ja, wer weiß. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Muss man sich entscheiden. Ist auf jeden Fall ein Film, der nicht an die ersten beiden Streifen von The Strangers heranragt. Der auch dieselben Killer aufbietet. Also auch da gibt es keine Veränderung. Es ist wirklich in der Franchise sozusagen drin. Theoretisch spielt er auch im selben, ich will nicht sagen Universum, weil ich diesen Begriff hasse, aber theoretisch könnte es auch Teil 4 sein, oder Teil 3, Entschuldigung, der die nächsten Teile einleitet, einfach nur eine sehr ähnliche Geschichte erzählt. Also das ist auch möglich, aber keine Ahnung. Habt ihr daran Interesse an diesen Filmen, in diesem Film, wie auch immer man das gerade angehen möchte?
Nein.
Nope. Okay.
Naja, war ja noch nie ein Strangers-Fan, sage ich jetzt mal. Ich fand die anderen zwei ganz nett, aber auch jetzt nicht wirklich gut. Harlin ist ein ordentlicher Regisseur, aber der soll eigentlich eher Action machen. Von daher, nee. Und ich bin auch kein Fan von so, ich drehe mal 3 Filme am Stück oder und schon gar nicht bei so Filmen, die eigentlich, wo einer reicht, wo, was soll da dann noch kommen? Also das macht keinen Sinn.
Genau, also das ist halt so die Frage, die mich noch beschäftigt. Was soll da noch kommen?
Nichts.
Was haben Sie im Petto?
Du setzt da sehr viel Hoffnungen rein in nichts.
Ich, ja. Vielleicht kommt da mehr Action, weil es von Renny Harlin ist oder so. Nein. Wie gesagt, ich glaube, ich werde auch enttäuscht von werden von den nächsten Filmen, aber ich habe immer noch leichte Hoffnung.
Ja, die wollen wir dir natürlich nicht nehmen.
Ja, genau. Wolfgang, bei dir? Also, wie gesagt,
auch kein Interesse. Das reizt mich irgendwie vom Thema auch überhaupt nicht. Ich habe auch den ersten nicht gesehen oder wie auch immer und keine Ahnung. Aber ja, Renny Harlin, wie Andreas schon gesagt hat, sollte mehr Action machen oder wenn es nach mir geht, mehr Piratenfilme vielleicht auch noch. Ja.
Okay,
weil gut. The Bricklayer war ja jetzt auch nicht so der große Wurf. Das war ja auch eher so guter Durchschnitt. Sah okay aus, konnte man anschauen, aber es war jetzt auch durchaus ein bisschen davon entfernt von Renny Harlin Frühwerken oder seiner vorangegangenen Schaffensphase, sagen wir es mal so.
Ja, er hat einfach nicht mehr die Möglichkeiten, sag ich mal, und die Drehbücher sind nicht so gut. Und also er kann das noch. Bricklayer sehe ich auch als ziemlich durchschnittlich, aber solide. Aber man merkt einfach, er hat mehr drauf als mancher B-Movie-Regisseur, aber ne, man hätte ihm auch mehr Möglichkeiten geben können. So. Er ist kein schlechter Regisseur, aber wäre auch nie. Also klar, er hat ein paar kleine Klassiker gemacht, auf jeden Fall, aber ja, in letzter Zeit halt nicht so viel, ne? Nicht so viel Gutes, sagen wir es mal so. Gut, vielleicht kann ich euch ja ein bisschen neugieriger machen auf The Watchers, der neue Film von Ishana Shyamalan, der Tochter von M. Night Shyamalan. Vorher hat sie nur ein paar Folgen der Serie Servant gedreht, das ist also ihr Spielfilmdebüt. Und wie gesagt, auch da war ich im Kino und erzähle euch mal kurz, worum es geht. Es geht um Mina, gespielt von Dakota Fanning, ist gerade in einer schwierigen Phase. Sie hat jetzt den Todestag ihrer Mutter gerade wieder. Das ist schon ein bisschen her, dass die gestorben ist, aber sie hat im Prinzip Schuld gehabt mit ihrem Verhalten, dass sie ums Leben gekommen ist. Ihre Zwillingsschwester versucht sie so ein bisschen immer aufzumuntern und ist aber auch so ein bisschen pissig, weil sie einfach nicht drüber wegkommt, was damals geschehen ist und macht sich auch Gedanken natürlich um sie. Und ist gerade so ein bisschen in der Depri-Phase. Sie arbeitet in einer Tierhandlung in Irland und bekommt jetzt auch gerade den Auftrag, mit einem exotischen Papagei quer durch Irland zu fahren, um den zu einem anderen Händler oder einem Zoo zu bringen. Ihr Chef meint auch, halt, wie gesagt, nutze einfach die Zeit, komm raus und sieh mal was anderes, zumindest bring dich auf andere Gedanken. Und wir lernen eigentlich recht schnell kennen, am Anfang auch, dass sie auch einen Hang dazu hat, sich anders zu geben, als sie manchmal ist. Gleich in der ersten Nacht, die man in dem Film sieht, setzt sie sich eine Perücke auf und geht jemanden in der Bar aufreißen, sagt, dass sie einen anderen Namen hat, dass sie Tänzerin ist und so weiter. Also ein bisschen Rollenspiel. Weiß, dass es ein bisschen schräg ist, was sie auch dem Papagei so mitteilt. Aber sie ist halt so ein bisschen sozial nicht ganz so auf einer Wellenlänge mit vielen anderen. Nichtsdestotrotz fährt sie auch hier, ähnlich wie bei The Strangers, hätte ich gesagt, quer durch die Einöde. Nur ist es halt diesmal in Irland. Auch da versagt das Navi und ihr Handy. Aber zusammen gleich mit dem Auto. Sprich, es bleibt mitten im Wald stehen. Und sie sagt sich, okay, gut, laufen wir mal los. Gucken wir mal, wer so in der Gegend ist, obwohl sie da nicht groß Hoffnung hat. Nach ein paar Schritten passiert es aber, dass sie ein paar merkwürdige Laute hört im Wald. Will umdrehen und zurück zum Auto, aber irgendwie findet sie das Auto nicht mehr. Sprich, es ist irgendwie alles irgendwie anders. Und plötzlich sieht sie eine Gestalt durch die Dunkelheit rennen. folgt ihr. Es ist eine etwas ältere Dame, also was ist älter? Älter als sie. Madeline ist das. Und sie sagt, als sie plötzlich an einer Tür steht von einem betonviereckigen Gebäude, so, du hast noch ein paar Sekunden, komm schnell oder bleib draußen und stell dich deinem Schicksal. Sie rennt rein und sie finden sich in einem einfach viereckigen Betonraum wieder mit einer Spiegelfront. Dir wird relativ schnell gesagt, stell dich davor. Auf der anderen Seite ist es halt eine Scheibe und kein Spiegel. Und ja, verhalte ich ganz natürlich und wird relativ schnell erklärt bekommen, dass irgendwelche Wesen, die Watchers, immer nachts kommen und einen beobachten. Und die sollen sich relativ natürlich in dem Haus oder in diesem Zimmer verhalten. Und die sind einfach die Beobachteten sozusagen. Und tagsüber können sie raus, aber sie schaffen es einfach nicht, diesen Wald zu verlassen. Es gibt bestimmte Marker und man muss einfach vor Einbruch der Dunkelheit wieder da sein, um nicht getötet zu werden. Zwei andere neben Madeline sind auch noch da, Daniel und Tiara. Und jeder hat so ein bisschen seine Probleme. Mina will sich nicht damit abfinden, dass das irgendwie so alles so ausweglos ist. Also probiert sie, ein paar Regeln zu brechen. Es gibt Löcher, in denen die Watcher angeblich wohnen tagsüber oder sich vor dem Sonnenlicht zurückziehen. Natürlich versucht sie da irgendwie mal einen Blick reinzuwerfen, was zu einer Eskalation der Lage führt. Und ja, dann Punkt, will ich einfach mal sagen. Denn der Film ist halt Mystery-Horror-Thriller in dem Sinne. Kam bei der Kritik jetzt irgendwie nicht so gut an, aber ich hätte jetzt fast gesagt, weil ich vielleicht zwei Tage vorher den Rennie Harlin-Film gesehen habe, kam er mir recht gut vor. Nichtsdestotrotz hatte ich Spaß auf jeden Fall. Mir gefiel der. Ich gebe zu, er hat echte Probleme, der Film, definitiv. Er relativ konventionell vom Aufbau her. Man hat halt viele Genre-Versatzstücke, die man aus zig anderen Horrorfilmen kennt. Die Struktur ist relativ klar, gerade wenn der Name Shyamalan mit dabei ist, weiß man, es wird irgendeinen Kniff geben, der natürlich irgendwie natürlich auch mit diesem Wesen zusammenhängt. Und ich hatte auch schon gehört, weil ich von der Romanvorlage auch schon gehört hatte, dass schon beim Buch das letzte Drittel irgendwie nicht so gut ankam. Und tatsächlich spielt das letzte Drittel, es ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, nicht mehr in diesem Haus, sondern es wird erweitert, das Feld, in bewusst grob gesprochen. Das Feld der Bewegungen, wo sich die Protagonisten aufhalten und so, wird klar erweitert und es macht es nicht wirklich besser, aber es eröffnet halt andere Ideen. Und der Film schafft es nicht so ganz, diese klaustrophobische, bedrückende Stimmung zu kreieren, die ich gern gehabt hätte und die wahrscheinlich auch viele andere Kritiker gern gehabt hätten. Aber ich fand ihn trotzdem interessant und die Neugier, was das für Wesen sind, hat mich so ein bisschen in dieser klaustrophobischen Zeit vorangetrieben. Und dann, was ich auch gelesen habe, steht und fällt der Film so ein bisschen damit, ob man akzeptiert, was es für Wesen sind. Ich habe es akzeptiert, tatsächlich, weil er spielt in Irland und irische Folklore spielt eine gewichtige Rolle dabei. Und das spielt in diese Ecke mit rein. Und ich konnte damit leben. Weil es passt einfach zu irischer Folklore. Dass diese Wesen jetzt so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden, ist, wie gesagt, auch irgendwo recht konventionell von den Effekten her. Aber auch damit konnte ich leben, weil es einfach, ich sag mal, und das ist jetzt zu böse klingen, 0815 Horrorgestalten sind, die aber in diesem Kontext eingebettet eine andere Bedeutung bekommen. Und das fand ich einfach relativ nett. Darstellerisch fand ich den Film auch in Ordnung. Die ältere Dame, ich sage immer ältere Dame, Madeline, die ist quasi so ein Erklärbär, weil sie am längsten da ist. Und sie erzählt halt die ganzen Regeln und solche Sachen. Und wenn man den Film als Ganzes betrachtet, rückwirkend, wird auch klar, wo sie dieses Wissen her hat, wegen ihrer Zeit dort und was sie erlebt hat und so weiter und auch darüber hinaus. Und das macht's, erklärt es einfach, dass sie nicht nur als Erklärbär, Exposition Dump Figur da ist, sondern dass sie auch durch das Erlebte und Ähnliches einfach dieses Wissen hat, was sie weitergeben kann. Es kommt auch noch eine andere ehemalige Gestalt ins Spiel und die nicht mehr existiert, aber Sachen hinterlassen hat, ein Videotagebuch in der Art. Und auch da werden nochmal weitere Erklärungen geliefert. Man merkt ganz klar, die Romanautorin, oder ich glaube, es war eine Autorin, auf jeden Fall derjenige, der das Buch geschrieben hat, hat eine reichhaltige Hintergrundgeschichte, die halt wirklich fest mit dieser Mythologie und der Folklore in Irland verwoben ist, zu bieten, die auch irgendwie transportiert werden muss. Ja, es wird gezeigt und nicht nur erzählt, aber es wird halt eine Menge erzählt. Und man merkt auch, dass Shyamalan einfach auch Interesse dran hatte, diese Folklore zu erzählen und rüberzubringen. Natürlich ist das jetzt nicht unbedingt spannungsfördernd, weil viel erzählt wird und auch viel auf Hintergründe eingegangen wird. Aber ich fand es trotzdem interessant auf die Weise. Also während der Horroraspekt relativ konventionell irgendwo geartet ist, fand ich einfach so das Drumherum ganz interessant. Auch wenn es, wie gesagt, irgendwo hinter den Möglichkeiten zurückbleibt. Dadurch, dass der Film irgendwie knapp über 90 Minuten läuft, ist er auch relativ schnell vorüber. Ja. Er ist halt inhaltlich relativ vollgepackt. Und manche Sachen sind aber auch irgendwie sehr schnell abgehandelt. Also so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich hätte gern gehabt, zum Beispiel, sie entdecken noch eine Kammer. Und da sind sie aber nur irgendwie relativ kurz, wo ich dachte, okay, das hätte man jetzt auch irgendwie noch so ein bisschen ausbauen können. Hätte den Film aber verlängert und weniger straff gemacht. Also es ist irgendwie so ein bisschen uneben in der Hinsicht. Aber ich fand ihn nicht langweilig. Ich kann nicht ganz verstehen, warum er teilweise nicht, also deutlich schwächere Kritiken bekommen hat. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Dakota Fanning spielt gut, die anderen Darsteller spielen auch gut, haben aber weniger mitzubringen, sage ich mal, in ihre Rollen. Daniel und Chiara haben halt auch eine Backstory, die kurz angerissen wird, aber natürlich nicht in die Tiefe gehen. Madeline hat eine Backstory, die auch aufgearbeitet wird, etwas mehr, aber sie ist halt so im Prinzip die Erklärbärin der Geschichte, was aber auch sinnvoll irgendwo dargelegt wird. Handwerklich völlig okay, effekttechnisch auch okay, atmosphärisch war es. Man hätte, wie gesagt, mehr Terror und mehr Atmosphäre reinpumpen können, aber knappe 6/10 von mir. Ins Kino muss man wahrscheinlich nicht gehen. Ich habe es nicht bereut, aber vielleicht als Leihkandidat, ich nehme mal aber an, dass einige, so wie die Mehrzahl der Kritiker, nicht ganz so gnädig sind wie ich. Nichtsdestotrotz, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und gebe knappe 6/10. Habt ihr da Interesse dran?
Nee, eigentlich nicht. Okay. Weil, also erst bin ich egal, also klar, es ist die Tochter, aber ich bin einfach kein Shyamalan-Fan. Und das klingt halt schon sehr nach auch Papi, muss ich sagen. Shyamalan. Genau. Okay. Und es klingt auch sehr irgendwie so zum Teil ein bisschen wie The Village oder nur Village. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. So von wegen, ja, wir können hier nicht raus und da draußen ist irgendwas. Ja, und ich bin auch kein Fan der irischen Folklore. Vor allem einer bestimmten Kreatur. Ich fand die schon immer eher sehr nervig. Aber das ist meins, also von daher.
Wolfgang? Ja, mein Nerv trifft das halt leider auch nicht so wirklich. Weiß ich nicht, vielleicht, wenn man da zufällig mal intappt oder so, dass man hängen bleibt, aber das tut man heutzutage nicht mehr, weil man ja nicht mehr Fernsehen schaut, dass man irgendwo hängen bleiben könnte. Das ist allerhöchstens mal im Urlaub oder so. Von daher, der wird auch ungesehen an mir vorüberziehen und mir geht's ähnlich wie Andreas. Ich bin jetzt auch nicht der große Shyamalan-Fan und klingt halt inhaltlich dann schon sehr danach und ja, wie gesagt, nicht so wirklich meins.
Okay. Gut, dann war es das von meiner Seite aus im Last-Scene-Bereich heute.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, und meins ist dann eher die konventionellere Kost, sage ich jetzt mal. Ich war nämlich im Kino bei Bad Boys Ride or Die, dem vierten Teil der Reihe. Und ja, mittlerweile sind 29 Jahre ins Land gezogen. Der erste Teil kam 1995 ins Kino. Und ja, das Alter macht auch vor unseren beiden Helden Mike und Marcus nicht Halt. Mike, gespielt von Will Smith, wie üblich, schließt endlich den Bund der Ehe und auf der Hochzeitsfeier verausgabt sich Marcus, von Martin Lawrence gespielt natürlich, etwas und ihn ereilt auf der Tanzfläche direkt auch ein Herzinfarkt, den er aber mehr oder weniger gut übersteht und überlebt. Und als kleiner Running Gag durch den Film zieht sich dann die Tatsache, dass Marcus sich für unverwundbar hält, weil ihm auch dieser dieser Herzinfarkt nichts angetan hat, was ihn zu der ein oder anderen dummen Handlung und Tat hinreißen lässt. Ja, das Ganze dauert ein bisschen, bis es in Fahrt kommt, muss man auch sagen, bei dem Film, weil eben zu Beginn erstmal diese Hochzeit von Mike ansteht und auch diese Krankheitserfahrung von Marcus, aber irgendwann schwenkt der Film dann auch Richtung Haupthandlung ein und es geht darum, dass quasi Captain Howard, also Joe Pantolianos Figur, Machenschaften mit dem Kartell angedichtet werden sollen und Mike und Marcus sind dann natürlich vehemente Verfechter, dass dem nicht so ist und versuchen das Ganze aufzuklären. Die Spur führt führt zuerst auch mal zu Armando, den kennen wir schon aus dem dritten Teil. Das ist, kleiner Spoiler, wer es jetzt nicht gesehen hat, wie sich herausgestellt hat im dritten Teil, Will Smiths Sohn, den er während eines ganz frühen Undercover-Einsatzes mit einer Drogenbaronin zur Welt gebracht hat. Und der sitzt mittlerweile aber in den Staaten im Gefängnis ein und kann weitere Hintergründe zu eben Captain Howards Verstrickungen in diese ganze Thematik ans Licht bringen, beziehungsweise sagt klipp und klar, nee, er war nicht korrupt und er weiß aber, wer dahinter steckt. Und diesen Hintermann gilt es jetzt quasi zum Vorschein zu holen, was die ein oder andere Bad Boys übliche Schießerei auch zu Tage fördert. Ich fand mich echt gut unterhalten, muss ich sagen. Er ist lustig, er hat diese Bad Boy-typischen Schießereien, er ist knallbunt, wie auch schon der dritte Teil war. Er hat diese tollen, sonnendurchfluteten Aufnahmen aus Miami. Er macht Spaß anzuschauen. Die Dynamik zwischen Will Smith und Martin Lawrence ist nach wie vor gut. Wie gesagt, der Film ist jetzt die Filmreihe ist jetzt mittlerweile 29 Jahre alt, aber es funktioniert irgendwie immer noch. Das Finale ist im Gegenteil oder im Gegensatz zum dritten Teil, wo mich das irgendwie so ein Negativpunkt für mich war, dieses Mal echt grandios. Das hat mich irgendwie an so ein Far Cry Level erinnert, weil es auf so einer alten, verlassenen Alligator-Farm spielt, inklusive einem alten Albino-Alligator, der da noch sein Unwesen treibt und den ein oder anderen Henchman oder wen auch immer sich vornimmt. Also das ist irgendwie ganz, ganz lustig anzuschauen, teilweise auch sogar mit First-Person-View. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen an Far Cry eben dann erinnert, wo man eben so diesen Blick über den Lauf der Kanone hat. Das war ganz witzig und auch sonst während des Films ein paar echt tolle Action-Sequenzen. Er findet jetzt das Rad definitiv nicht neu, aber mir hat er einfach im Kinositz unglaublich Spaß gemacht. Es ist jetzt kein tiefgründiges Unterhaltungskino, sondern oder Unterhaltungskino schon, aber es ist jetzt keine tiefgründige Story, sondern er führt einfach diese Bad Boys Story weiter, macht Spaß. Wir treffen viele alte Figuren wieder. Michael Bay darf auch eine ähnliche Rolle, die er schon eben im zweiten Teil gespielt hat, auch mal kurz mit seinem Porsche durchs Bild fahren und einen Spruch loslassen. Wem der dritte Teil einigermaßen zugesagt hat, der darf hier definitiv auch ins Kino gehen. Ich fand sogar den vierten Teil jetzt noch ein Stück besser als den dritten Teil. An die ersten beiden Teile reicht er meines Erachtens nicht hin. Ich würde den dritten, den vierten jetzt aber durchaus mit 7 von 10 Punkten auch bewerten. Wie gesagt, ich habe mich köstlich unterhalten. Die Figuren sind nach wie vor lustig und spaßige Action-Unterhaltung für so einen Sommer-Kinofilm durchaus anschaulich. Stefan würde ich ihn sicherlich ans Herz legen. Andreas wird aber durchaus Probleme mit dem Humor haben. Würde ich eher davor raten, die Finger davon zu lassen.
Ja, ich hatte es eh nicht vor. Also The Bad Boys ist definitiv nicht meins. Will Smith sowieso inzwischen klar ein rotes Tuch für mich. Der ist, ja, ich weiß, cancelled und so, aber ich mochte ihn noch nie, aber es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil.
Ja, ich werde ihn mir auf jeden Fall mal irgendwie angucken. Ins Kino wollte ich dann doch nicht für gehen, aber zu Hause auf jeden Fall. Der dritte war okay. Die ersten beiden mag ich auch. Und dementsprechend werde ich mir den auch definitiv mal angucken. Der Trailer sah in Ordnung aus. Und da es dieselben Macher vom dritten Teil sind, erwarte ich etwas ungefähr auf der Höhe. Und wie das gerade geschildert wurde von dir, klingt es eigentlich ganz nett geworden. Und an sich kam der auch recht gut weg. Dementsprechend spricht nichts dagegen, dass ich den...
Ja, ich glaube, er läuft auch nicht so schlecht in den Kinos. Ich bin jetzt gespannt auf deine Kinozahlen am Sonntag dann, wie er dann letztendlich läuft. Aber so was ich jetzt so irgendwie mitgenommen habe, kommt er gar nicht so schlecht weg. Ich habe zufällig gestern bei Rotten Tomatoes auch mal nachgeschaut. Da stand er beim Audience Score bei 97%. Was, ja gut, ins Kino gehen halt die den Film sehen wollen, aber auch bei den Kritiken stand er irgendwie bei 63%, was jetzt auch nicht so verkehrt ist für so einen Film, sage ich mal.
Ja, also im letzten Wochenende, wo ich ja nicht da war, ist er auf jeden Fall mit 56 Millionen in den USA gestartet und weltweit mit 105 Millionen. Mhm. Also, und da der nicht über 100 Millionen, würde ich behaupten, gekostet hat, ist ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Ja,
lag so gut. Ich habe jetzt gerade bei der IMDb nachgeschaut, 100 Millionen estimated.
Watch. Ah, okay. Ja, gut, dann muss da noch ein bisschen. Aber ja, fürs erste Wochenende schon mal 100 Millionen im Sack. Und das ist ja schon mal in Ordnung. Da haben ganz andere ja, schlechtere Ergebnisse eingefallen.
Ja, leider, muss man sagen, ja. Aber irgendwo erwartbar auf der anderen Seite, aber da können wir ja nachher noch dazu was sagen.
Ja, genau. Gut, aber dann soll es das auch schon von mir gewesen sein und dann gebe ich weiter an Andreas.
Danke. Ich habe zwei Sachen mitgebracht, beziehungsweise vorbereitet. Einmal fange ich an mit, oder beide Filme sind auf Netflix zu sehen. Ich fange mit dem Jüngeren an. Gibt es, glaube ich, seit 5. Juni bei Netflix. Im Wasser der Seine oder Under Paris, wie es im Englischen heißt. Sous la Seine heißt, glaube ich, der französische Originaltitel von Xavier Gans. Ich glaube, den Regisseur braucht man nicht näher vorstellen, im Genrebereich bekannt. Und worum geht's? Im Endeffekt, Jaws in Paris, kann man eigentlich kurz sagen, weil die Story definitiv sich sehr stark da anlehnt. Es gibt Vorbereitungen in Paris zu einer Triathlon-Weltmeisterschaft, die natürlich die Schwimmleistung im Wasser der Seine erbracht werden muss. Die ganze Sache wird jedoch ein bisschen getrübt, weil eine junge Umweltaktivistin sich bei einer Wissenschaftlerin, einer Haiwissenschaftlerin oder zumindest Meeresbiologin meldet und sagt, sie haben einen Tracker lokalisiert oder wieder aktiviert von einem Hai, der verschollen war. Dieser Hai hat vor Jahren auch schon das Team der Wissenschaftlerin im Atlantik getötet und seitdem ist sie schwer traumatisiert. Und ja, auf jeden Fall soll dieser Hai nun plötzlich in Paris sein. Die Nachforschung ergeben, dass sich dies bestätigt. Und wie es halt in so Filmen üblich ist, siehe Jaws, geht man zu den lokalen Politikern, um sie davon abzuhalten, diese Weltmeisterschaft auszuführen. Und natürlich, wie soll es anders sein, das Geld steht im Vordergrund. Also von daher tatsächlich 1:1 geklaut. Das Ganze allerdings nicht zu schlecht geklaut. Vor allem gerade fand ich die erste Hälfte dann doch sehr unterhaltsam, gut gemacht. Es gibt einige Haitote zu beklagen, in Anführungsstrichen, für den Zuschauer natürlich unterhaltsam umgesetzt, auch etwas blutig. Die Effekte waren relativ in Ordnung, bis das Ganze im letzten Drittel dann leider sehr extrem schwankt und sich ändert und für mich auch tatsächlich den Film jetzt nicht ganz kaputt gemacht hat, aber von den Entscheidungen her für mich nicht mehr wirklich nachvollziehbar war, weil es dann ja eine Ecke einschlägt oder eine Richtung, die A, überhaupt keinen Sinn macht und B, dann auch effekttechnisch leider nicht mehr gut umgesetzt war. Wer den Film anschaut, wird wissen, was ich meine. Ich stelle mal nur in den Raum, woher kommt das ganze Wasser. Ist zwar ein doofer Kommentar, wenn man denkt, okay, das spielt ja in der Zen, aber wer den Film sieht, wird wissen, was ich meine. Nichtsdestotrotz fand ich mich ganz gut unterhalten, er ist solide umgesetzt. Xavier Gans weiß, was er macht. Er hat eine gute Handschrift, solide Umsetzung. Ich könnte jetzt fast sagen, ähnlich wie Randy Harlin, aber macht dann im Endeffekt leider auch nicht allzu viel daraus, vor allem jetzt hier bei Under Paris. Darstellertechnisch waren eigentlich alle okay. Es sticht niemand raus, aber es fällt auch keiner groß ab. Also von daher kann man sich vom optischen, musikalischen, darstellerischen war alles auf einem soliden Niveau. Wie gesagt, leider hat mich der letzte Teil dann zunehmend verloren. Hätte ich mir anders gewünscht und dann wäre auch sicherlich eine bessere Wertung rausgesprungen. So gab es von mir nur eine gute 5 von 10 oder eine 2,5 von 5. Ich glaube, euch Fragen brauche ich nicht, weil wir beide gerade kein Netflix habt, aber besteht denn grundsätzlich Interesse an Under Paris?
So. Ja, also ich werde mir auch Netflix wiederholen, wenn ich da irgendwie bestätige, dass ich mehr zu zahlen bereit bin. Aber genau, das war ja eine unfreiwillige Netflix-Pause gerade bei mir. Also definitiv gucke ich mir den an. Haifischfilme, ja, gibt's wie Sand am Meer, aber der klingt jetzt nicht verkehrt und ist ja gleich mit drin. Gans mag ich auch, hatten wir ja letztens erst besprochen, einen Film von ihm. Und dementsprechend werde ich mir den mal angucken. Warum nicht? Jetzt ein bisschen mit Vorsicht und bin gespannt, was das letzte Drittel so hergibt oder der Schlussakt des Films, der so ein bisschen den Spaß vermisst hat. Aber wie gesagt, schauen werde ich ihn auf jeden Fall noch.
Gut, gut. Wolfgang?
Ja, ich hätte da durchaus auch Interesse, muss ich sagen. Aber wie du schon trefflich erwähnt hast, kein Netflix im Moment. Aber ja, klingt zumindest ganz spaßig, wenn es auch nicht bis zum Schluss wohl durchhält.
Ja, es ist auch Geschmackssache natürlich, wie gesagt. Aber mich hat es halt ein bisschen gestört.
Bin ich gespannt, ob sich bei den Olympischen Spielen was ergibt, ob da dann wirklich ein Hai auftaucht.
Wäre auf jeden Fall lustig.
Ich glaube, bei den Olympischen Spielen haben sie sowieso ihre Probleme einfach mit der Dreckigkeit.
Ja, ja.
Der
Wasserqualität. Ja, ja. Oder? Ich glaube auch. Also ich wäre da nicht freiwillig. Also. Nee. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Von daher.
Haben die nicht sogar wieder teilweise so Freibäder in der Szene aufgemacht? Also irgendwas tun
ja,
sie
ja schon. Ich glaube, es ist auch inzwischen besser als noch vor Jahren. Tatsächlich, wie ja Berlin zum Beispiel ja auch mit der Spree oder so. Trotzdem würde ich jetzt nicht zwangsläufig drin baden, auch wenn sie sagen, es ist auf jeden Fall ordentliches Wasser. Weil du weißt ja auch nie, was die Leute so reinwerfen, sag mal halt. Ne? Also. Ja. Deswegen, aber gut. Ja. Nee, Ja, Hai-Filme sind ja immer ganz lustig und gibt definitiv schlechtere als Under Paris. Gut, so viel dazu. Dann würde ich einfach gleich weitermachen mit dem zweiten Netflix-Film, den ich eigentlich auch nur geguckt habe, um dem Massengeschmack nachzueifern. Er war nämlich kurzfristig auf Platz 1 bei den Netflix-Filmen. Und zwar geht es um den polnischen Film. Den polnischen Namen erspare ich mir jetzt mal auszusprechen. Wer es wissen will, kann es gerne nachlesen, weil mein Polnisch nicht allzu gut ist. Alternativtitel im Englischen ist Colors of Evil Red. Wie ich in Erfahrung gebracht habe, gibt es da tatsächlich eine Romantrilogie, auf der das basiert. Ich nehme an, der Name ist eben angelehnt an die drei Farben Rot-Weiß-Blau von Kieslowski, die es da gibt und sich da sozusagen den Namen ein bisschen ausgeliehen haben. Das scheint der erste Teil zu sein. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, haben die Filme natürlich direkt nichts miteinander zu tun, sondern nur, ja, sage ich mal, thematisch so ein bisschen eben aneinander anschließen. Hier treffen wir den jungen Staatsanwalt Leopold Bilski, der gerade frisch versetzt ist in die polnische Ostseeküste oder an die polnische Ostseeküste. Und er bekommt gleich mit einem schwierigen Fall zu tun. Am Strand wird eine nackte Leiche einer Frau angespült, der die Lippen abgetrennt worden sind. Ihre Identität lässt sich relativ schnell feststellen. Es handelt sich um Monika, die Tochter einer Richterin und eines Anwalts. Und die Mutter ist sehr getroffen und macht sich auch große Vorwürfe, weil sie ihre Tochter arbeitsbedingt auch nie wirklich unterstützt hat. Sie war sich sehr lange selbst überlassen und die abtrennten Lippen führen gleich auf eine Spur, denn es gab vor Jahren schon mal so eine Verstümmelung an einem Opfer. Passenderweise ist der damalige Täter auch gerade aus dem Gefängnis entlassen. Man verhaftet ihn, er wird aufs Revier gebracht zum Verhör. Dort sagt er dann noch so lapidar, ach, wird mir schon wieder mal was angehängt, wie beim letzten Mal. Während er dann diese Worte spricht, hüpft er aus dem Fenster in den Tod. Das nährt natürlich bei Bilski den Verdacht, dass vielleicht da irgendwas komisch ist. Und er macht sich weiterhin auch jetzt in Verbindung mit der Mutter, der Richterin, auf die Suche nach dem echten Mörder. Einziger Hinweis führt in eine lokale Bar, einen Club, der ein in Anführungsstrichen ehemals berüchtigten Kriminellen Lukas Kasarski gehört. Und mit zunehmender Laufzeit wird dann klarer, wer was damit zu tun hat. So viel zum groben Inhalt von Colors of Evil Red. Ja, klassischer Thriller, kann man sagen, von der Story her relativ blutig, in Anführungsstrichen jetzt nicht, aber brutal. Auch hier eine Trigger Warning, es ist definitiv sehr viel Gewalt an Frauen von der Thematik her vorhanden und ist nicht immer unbedingt auch angenehm anzusehen. Das Ganze ist solide gefilmt, gute Darsteller, hat jetzt neben dem doch sehr expliziten Thema aber nicht wirklich was Neues zu bieten, bleibt trotzdem über die Laufzeit relativ spannend. Hat am Ende noch so einen kleinen Twist drin, der, ja, wie soll ich sagen, zwar ein bisschen überraschend kommt, aber eigentlich auch nicht wirklich überraschend ist, weil sonst wäre es irgendwie zu glatt alles mit dem, wer der Mörder ist und bla bla bla. Und das, glaube ich, finden viele heutzutage fast schon langweilig. Deswegen gibt es da natürlich auch noch einen Twist. Von daher kann ich nachvollziehen, dass es viele interessiert hat. Ja, es gibt sicherlich bessere Filme dieser Kategorie. Nichtsdestotrotz, durch das auch, dass es eine polnische Produktion war, neue Locations zu sehen, auch die Ostsee ist immer wieder ganz nett. Darsteller sind unverbraucht, man kennt die nicht. Da die auch alle relativ gut spielen, hat es dann doch ziemlich viel Spaß gemacht, den Film anzuschauen. Von daher habe ich es nicht bereut. kann ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber wer so einen Film mag oder das Genre mag, kann sicherlich mal einen Blick riskieren. Deswegen gibt es von mir hier auch 6 von 10 oder 3 von 5 Sternen für Colors of Evil Red. Wie sieht es damit aus?
Oh, eher nicht, glaube ich.
Ich glaube, wäre auch nichts für dich.
Und Wonder Wind kein
Netflix. Ja, mal davon abgehend gesehen, aber ich glaube, der wäre auch nichts für dich, weil, wie gesagt, ja. So die Gewalt ist dann schon nicht immer sichtbar, aber schon doch eher der heftigeren Sorte. Stefan? Ich höre ihn auch nicht.
Ah. Was denn?
Ja, kein Problem.
Dann war ich gemutet.
Ah, okay.
Sorry. Also, reizt mich jetzt nicht ganz so sehr. Also klar, prinzipiell Serienkiller-Geschichten und mal ein bisschen was anderes vom Setting her, nicht verkehrt. Ja, vielleicht. Also, aber so spontan würde ich jetzt eher sagen, nicht ganz so meins, glaube ich.
Ja, alles gut. Ne? Ich, wie gesagt, es ist jetzt auch keine durchgängige Empfehlung meinerseits. Aber wie gesagt, ist definitiv ein solider Film. Mhm. Gut. Das war's zu meinen beiden Lastien heute.
Dann vielen Dank dafür und dann kommen wir zu unserem Hauptreview und wir waren ja kollektiv, aber doch jeder für sich im Kino und haben uns Furiosa Mad Max Saga angesehen und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe dazu geben.
Genau, Furiosa Mad Max Saga ist die Vorgeschichte oder erzählt die Vorgeschichte von Furiosa, Entschuldigung, die im vergangenen Film Fury Road ja noch von Charlize Theron gespielt wurde. Jetzt die Vorgeschichte. Und da lernen wir die junge Furiosa kennen, die in einem Ort aufwächst im Wasteland, der aber paradiesisch grün ist. Und zwar im Green Place, einer der wenigen Orte, wo wirklich noch Bäume wachsen und gedeihen. Und wir lernen sie am Anfang kennen, wie sie zusammen mit ihrer Schwester unterwegs ist und dort Früchte pflückt. Und dabei stoßen sie jedoch auf eine Gruppe von Bikern, kann man sagen, die in dieses Örtchen eingedrungen sind. Und es kommt zu einem Kampf. Sie wird entführt und ihre Mutter bekommt das mit, da sie alarmiert wird und nimmt die Verfolgung auf. Die Biker gehören zur Gang von Dementos, gespielt von Chris Hemsworth, der einer der Warlords sozusagen ist im Wasteland. Und ehe sie dorthin kommen, beziehungsweise dort ankommen, kommt es zu einer längeren Verfolgungsfahrt, wo die Mutter einen nach dem anderen so ein bisschen ausschaltet. Und dadurch lernen wir auch ein bisschen über die Umstände der Örtlichkeiten dort im Wasteland kennen. Nichtsdestotrotz kann die Mutter es nicht verhindern, dass Furiosa Dementos übergeben wird. Und nach und nach kommt es zu einem Zeitsprung. Wir lernen Furiosa später als junge Erwachsene kennen. Sie ist dann irgendwann nicht mehr bei Dementos, sondern wurde einem anderen Warlord übergeben und hofft immer noch auf ihren Wunsch nach Rache. Die Chance ergibt sich dann irgendwann später im Laufe der Umstände und die Wege kreuzen sich mit ihr und Dementos wieder. Und es gibt verschiedene Verschachtelungen unter verschiedenen Parteien dort. Und es kommt wie es kommen muss, hätte ich was gesagt. So viel zur Inhaltsangabe in aller Kürze.
Ja, vielen Dank dafür. Und Andreas, möchtest du mal deine ersten Eindrücke von Furiosa schildern?
Ja, ich spare mir jetzt den Gag oder den Karlauer mit dem Namen und sage nicht, dass es Furios war. nein.
War es denn gut für dich?
Teilweise, muss ich sagen. Natürlich war die Hoffnung oder die Erwartungshaltung sehr groß, weil ich glaube, also ich kann zumindest für mich sagen, dass Fury Road definitiv ein tolles Erlebnis im Kino war und immer noch zu einem meiner absoluten Lieblings-Action-Filme gehört, ich mir den auch regelmäßig immer wieder angucken kann, ohne gelangweilt zu sein. Und von daher hatte ich natürlich schon die Hoffnung, dass Furiosa auch ähnlich gut wird. War allerdings auch ein bisschen, nicht ganz so euphorisch, wie ich hätte sein können, weil ich einfach kein Fan von Prequels an sich bin, weil ich immer denke, ja, aber ich kenne ja die Story eigentlich schon, weil man weiß ja im Endeffekt schon aus Fury Road so ein bisschen, wo sie herkommt, wie sie dahin kam, so in groben Zügen. Und deswegen bin ich oft an Vorgeschichten nicht wirklich interessiert. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich große Hoffnung in Fury Road, einfach weil, ja, George Miller, wenn man seine Filmografie betrachtet, unabhängig von Fury Road, doch tatsächlich ein guter Regisseur ist in meinen Augen und auch immer wieder sehr gute Filme macht. Und selbst wenn sie nicht so gut sind, haben sie immer irgendwas an sich, was gut ist, sei es die Optik oder aber auf jeden Fall immer irgendwas Interessantes. Und deswegen, wie gesagt, habe ich mich sehr auf Furiosa gefreut und muss auch so einfach schon mal sagen, im Großen und Ganzen war ich auch sehr zufrieden, allerdings mit Abstrichen. Einer der Abstriche, die ich gleich mal zu Beginn ansprechen möchte, die ich machen muss, ist definitiv für mich, jetzt unabhängig von Anya Taylor-Joy, die ich ja mag, war mir zu wenig erwachsenere Furiosa. Also mir hat tatsächlich so dieses Kindzeitalter definitiv etwas zu lange gedauert. Nicht, dass es uninteressant war oder auch zu wenig Action hätte oder so, aber ich fand es einfach nicht so interessant in dem Sinne. Und ja, man hat natürlich so die Entwicklung erfahren und wie auch natürlich Dementus dahin kam, wo er war und alles. Aber das fand ich, hätte man irgendwie ein bisschen kürzen können.
Es hat ja dann durchaus, glaubst du, fast eine Stunde gedauert oder so, bis dann Anya Taylor-Joy auch irgendwie auf der Leinwand dann mal erschienen ist.
Und also wie gesagt, das war so, wo ich sage, okay, es, wie gesagt, war nie uninteressant, aber da, das hätte weniger sein können für mich und hätte dann vielleicht auch den Film ein bisschen straffer gemacht. Ja, so viel erstmal von meinem ersten Teil.
Wenn ich da gleich mal einhaken darf, ich fand das gar nicht so schlecht, also mir ist das gar nicht so
lange vorgekommen
oder so negativ aufgefallen. Also mir war durchaus auch bewusst, oder ich habe dann auch, wie man dann zum ersten Mal eben Anya Taylor-Joy gesehen hat, habe ich mir auch gedacht, okay, das hat jetzt lang gedauert, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind, aber ich fand auch die junge Darstellerin Alilia oder
Alila Brown.
Alilia, ich weiß nicht, Brown.
Ja. Alila. Ja, sorry. Ich weiß nicht, ob
Alila Brown
so aussprechen.
Ja. Ich fand die nicht schlecht.
Ich fand,
die hat ihre Sache gut gemacht. Was sich im Nachhinein ja auch irgendwie herausgestellt hat, ist ja dann auch ein bisschen KI zum Einsatz gekommen, um die beiden da in den einzelnen Phasen auch ein bisschen sich anzunähern.
Ja, mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
Mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde auch, Fury Road ist einer der coolsten Actionfilme irgendwie, die einfach immer wieder Spaß machen. Und es ist natürlich schon eine große Vorlage, beziehungsweise ist dann schon irgendwie ja etwas, was man oder was Furiosa dann erreichen möchte, was dann durchaus eine schwierige Herausforderung ist. Und nichtsdestotrotz fand ich aber, dass er die Sache gut gemacht hat. Es war in diesen 5 Akten, in die ja Furiosa dann aufgeteilt ist, auch immer spannend und interessant, das Ganze anzuschauen. Er geht ja auch fast 2,5 Stunden, also es ist durchaus auch ein bisschen Sitzfleisch erforderlich. Aber er war immer unterhaltsam. Er war in diesen 5 Akten immer die durchaus ja auch einzeln für sich immer ein bisschen gestanden sind, spannend anzuschauen. Er hat tolle Action-Pieces gehabt. Ich fand vor allem auch die Eröffnungs- oder den ersten Akt mit dieser langen Jagd durch dieses Wasteland und dann auch dieses Lager von Dementors und wie sie dann wieder in die Gegenrichtung sich Dementus-Leute quasi Furiosa und ihre Mutter gejagt haben. Also das fand ich schon sehr cool und spannend anzuschauen. Wo es dann ein bisschen schwieriger war, weil diese erste Sequenz war relativ handgemacht, so wie es mir den Anschein gemacht hat. Es kam dann aber bei späteren Action-Sequenzen durchaus auch ein bisschen mehr CGI zum Einsatz, was jetzt Fury Road in dem Ausmaß zumindest nicht hatte, was ich dann auch ein bisschen dem Film jetzt ankreiden würde.
Ja gut, steige ich mal ein. Ich hatte auch nicht so das Problem mit dem Einstieg. Ich fand das eigentlich ganz okay. Ich mag Alaya Brown. Die habe ich zuletzt auch in The Lost Flowers of Alice Hart in der Serie gespielt, wo sie auch stark war. Im Children of the Corn Remake hatte ich sie auch kurz davor gesehen. Also keine Unbekannte für mich. Hat ihre Sache gut gemacht, genauso wie Anya Taylor-Joy. Und ich fand das erste Drittel, kann man sagen, oder die erste Stunde auch in Sachen Worldbuilding eigentlich ganz gut gemacht. Also deswegen hatte ich da nicht so die Probleme mit, zumal der gesamte Film ja auch 15 Jahre umspannt. Sprich, er ist ganz anders als Fury Road. Und zum Wohl oder Nachteil, je nachdem, wie man es mal auf die Waagschale legen möchte, er ist halt keine langgestreckte Action-Sequenz wie Fury Road, den ich auch besser finde als Furiosa. Aber er ist halt anderweitig aufgezähmte Geschichte, kann man sagen. Wie gesagt, die Figur der Furiosa steht hier ganz klar im Vordergrund. Chris Hemsworth spielt sozusagen die zweite Hauptrolle. Bei ihm hatte ich die meisten Zweifel dran, ob mir sein Auftritt gefallen könnte, weil im Trailer fand ich ihn zu cartoonhaft irgendwo. Wobei ich sagen muss, jetzt im fertigen Film fand ich es ordentlich bis gut, auf jeden Fall. Er hat den Part eigentlich gut zu seinem eigenen gemacht. Man erkennt ihn nicht wieder im Prinzip. Und er hat es auch hingekriegt, in dieser gewohnt überzeichneten Baddie-Figur für die Reihe doch irgendwie auch das zum Vorschein zu bringen, was hinter seinem Wahnsinn steckt. Die Tragik seiner Figur kommt punktuell zum Vorschein und halt das Irre ist immer ebenfalls noch da, zum Beispiel als er einem mit so einer Art Bolzenschussgerät vorführt bei einer Begegnung und das Ganze mit ein paar Nippelklemmen verknüpft hat, ist schon echt schräg. Aber wie gesagt, durch solche Kleinigkeiten wie so ein Teddybären und ähnliches kommt man auch dahinter, dass da mehr hintersteckt als einfach nur 0815 durchgeknallter Baddie. Es kommt ebenfalls noch so ein, in Anführungsstrichen, Mad Max-Ersatz in Gestalt von Tom Burks Figur ins Spiel. Auch er ist solide, aber er steht klar halt im Schatten von Dementus und Furiosa. Ich fand sie gut, also jetzt Anya Taylor-Joy im Vergleich auch zu Charlize Theron, ist eine würdige Vorfahrin, Nachfolgerin, wie auch immer man das betrachten möchte. Ich gebe Wolfgang auch recht, oder ich glaube, Andreas hat es auch schon erwähnt, dass die Action jetzt etwas zu sichtbar CGI-lastig ist. Die Action in Fury Road war halt auch natürlich mit vielen CGIs angereichert, aber man hat sie nicht gesehen, nicht so stark gesehen wie in diesem Fall hier. Und er wirkt etwas künstlicher auch von den Farbfiltern und ähnliches hier, was so ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz, die Action, die hier war, war schon cool. Auch da wieder mit so einem Tanklastzug, beziehungsweise ja, so einem umgebauten Tanklastzug und ähnliche Setpieces, fand ich recht cool. Ich gebe auch mal an dieser Stelle weiterhin ab, damit wir ein bisschen durchmischen.
Ja, dann hüpfe ich wieder rein. Nee, ich hatte vorhin noch nichts gesagt zur Action, aber da stimme ich euch natürlich zu. Okay. Die CGI ist schon definitiv sehbar, spürbar und wesentlich mehr als bei Fury Road. Wobei auch ich dann tatsächlich festgestellt habe, zumindest beim letzten Gucken bei Fury Road, dass da auch schon mehr CGI drin ist, als man vielleicht immer mal wieder wahrnehmen möchte oder so, aber man sieht es dann auch mit, wenn man den öfter sieht. Aber es fällt natürlich auch trotzdem, muss ich zugeben, nicht bei Weitem nicht so auf wie jetzt hier bei Furiosa. Kann man jetzt mal auch annehmen, dass es vielleicht auch gewollt war und ein Stilmittel, wer weiß, keine Ahnung. Aber wenn man es so einsetzt an allen möglichen Fronten, dann denke ich mal, war das schon bewusst gemacht. Ja, fand es nicht zu störend, komischerweise, muss ich sagen, weil ich eigentlich in der Regel kein Fan davon bin. weil es trotzdem irgendwo so in dieses ja, Worldbuilding und irgendwo ja, reingepasst hat, auch so vom, ich finde vom Ton vom Film, weil, ja, wie du schon angesprochen hattest, Stefan, auch so dieses eher humorvollere von Dementus und so, dass da so ein bisschen mitschwingt, also dazu passte auch diese CGI komischerweise, ja, trotzdem wäre weniger mehr gewesen, da stimme ich zu, aber es war auch nicht zu negativ, muss ich sagen.
Und ist dann natürlich auch in Teilen schwierig, also dieses insbesondere dieses Gastown-Set da mit dieser riesigen Raffinerie oder so ist halt schwierig irgendwie hinzustellen. Da ist es halt dann durchaus ein bisschen aufgefallen, da dieses, wie hieß die andere Bullet Farm, das war halt einfach irgendwie ein Steinbruch, der war halt, da war jetzt nicht so viel, wo man irgendwie hätte bauen müssen, da war halt in der Mitte dieser Turm gestanden und außenrum diese Straßen, die diesen Steinbruch runtergeführt haben, also da ist es dann auch weniger aufgefallen. Es ist dann halt ein bisschen, je nachdem, was man denn erreichen will. Aber ja, bei diesem Gastown-Set mit diesen ganzen vielen Tanks oder so, da ist es halt dann schon ein bisschen offensichtlich gewesen auch.
Aber tatsächlich rückblickend so Szenen, wo ich sage, wo mir CGI so ein bisschen deutlich aufgefallen ist, war gerade für mich in Bullet Town oder in der Bullet Farm. Zum Beispiel, wo Dementus da über den Abhang baumelt und diese hunderte Patronenhülsen auf ihn niederregnen und so und unter ihm das Feuer. Also da sind so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, ist schon sehr Greenscreen-lastig gerade. Dieses Comichafte durch den schrägen Humor oder so, da kann ich Andreas verstehen, dass es jetzt auch nicht so störend war. Und klar, auch die Zitadelle war auch schon im ersten, also beziehungsweise im Fury Road CGI-lastig. Aber es fiel auch durch den Look einfach auf. Ist auch ein neuer Kameramann gewesen, weil ich glaube, der von Fury Road ist in der Zwischenzeit leider verstorben. Kann auch vielleicht damit zusammenhängen, dass da ein bisschen optisch halt der andere neue Cinematographer da anders rangegangen ist. Aber störend, will ich auch sagen, hat mir nicht jetzt irgendwie dazwischen geschlagen. Ich fand, ja, was soll ich sagen, was mich am meisten gestört hat in dem Film, kann ich gar nicht mal so sagen. Es hat mich auch nicht viel gestört, weil ich muss sagen, ich habe mich gut unterhalten geführt, aber er macht halt nicht ganz so viel Spaß wie Fury Road. Er ist besser als manch anderer Mad Max-Film. Ich habe auch kein Problem damit gehabt, dass Mad Max hier keinen Auftritt hat, beziehungsweise ja, er hat einen kleinen Cameo-Auftritt, aber der hätte jetzt auch nicht wirklich sein müssen. Also im Prinzip ist es ja nicht mal ein Mad Max-Prequel, sondern es ist ja ein Spin-Off-Prequel zu der interessanteren Figur aus dem letzten Mad Max-Film. Grundsätzlich hat man ihr irgendwie das Problem gehabt, dass in Fury Road nicht wirklich Mad Max der interessanteste war und hier der Mad Max-Ersatz in Gestalt von Tom Burke ist jetzt auch nicht so interessant gewesen. Also ich hatte in meinem Kurzkommentar auch geschrieben, mit seinen 140 Minuten wirkte das Ganze mitunter wie eine gute Extended Version eines sehr guten Kinocuts. Also man hätte ihn hier und da definitiv etwas trimmen können, meiner Meinung nach, dem Film. Ja, übers Ende lässt sich streiten, würde ich sagen. Aber prinzipiell fand ich es auch eine verdammt gute Leistung einfach oder eine interessante Leistung, dass ein knapp 80-jähriger Regisseur diesen Film gedreht hat. Einfach von dem, was dort gezeigt wurde, von der Art des Filmemachens her und dass man bedenkt, dass er es in der australischen Wüste gedreht hat, in dem Alter und mit den vielen doch praktischen Effekten, sprich mit den Fahrzeugen und ähnliches, das ist schon eine beeindruckende Leistung und das war einfach auch immerhin nach so und so vielen Jahren von Anfang bis jetzt diese Franchise durchgeboxt hat und immer noch das auf so gutem Niveau gemacht hat. Ich nehme einfach mal an, nach dem Einspielergebnis wird es kein Mad Max Wasteland geben, wie eigentlich auch nicht angedacht war.
Leider, ja.
Der Zug ist, glaube ich, abgefahren.
Ja. Davon gehe ich leider auch aus. Also schade natürlich, weil ich freue mich über jeden Film in dem Setting und allem, aber ja, wird wohl so sein.
Aktuell hat er noch nicht mal sein Budget eingespielt, oder?
Wobei ich gar nicht weiß, ob das Fury Road damals auch gemacht hat oder weil die ja eigentlich schon...
Fury Road hat zumindest solide vom Ergebnis her gekriegt. Ich glaube, der fast 400 eingespielt und irgendwie 150 gekostet, aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also er war so jetzt nicht wirklich ein Erfolg, aber war okay.
Das sind ja in dieser groben Rechnung, die man da ja hat, dann immerhin 100 Millionen übrig geblieben, oder wenn man von 150 Millionen Budget dann nochmal 150 Millionen Marketing.
Ja, genau, also es war jetzt
400 hat er.
Genau, er irgendwie 400, also deswegen, der war im Plus irgendwie, aber jetzt kein großer Erfolg und man hat, glaube ich, auch damit gerechnet, dass der hier einfach besser läuft, weil auch im Home-Video-Bereich oder auf Blu-ray etc. hat Fury Road ja auch nochmal gut was gebracht und da entsprechend mehr Hoffnung auf jeden Fall gehabt, als das, was gerade bei rumgekommen ist, obwohl dieses Kino ja für so manchen Film zum
finanziellen Grad läuft nicht alles so, wie sie sich's erhoffen.
Ja, gerade im Big-Budget-Bereich läuft es einfach nicht. So die Mittel- oder Low-Budget-Filme kriegen es immer gut hin, noch ihr Geld zu erwirtschaften. Aber die Ding.
Fall Guy ist ja der nächste, oder? Der nicht wirklich gut lief, oder?
Ja, eben Aargau lief scheiße. Oder auch der Guy Ritchie-Film in den USA, dieser Gentlemanly Warfare, ist ja auch eine Katastrophe finanziell geworden. If kämpft sich gerade noch so ein bisschen durch. Aber da waren so einige Filme, die definitiv hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind in diesem Jahr. Bad Boys scheint wieder ganz gut zu laufen und so ein bisschen Hoffnung auf die Sommersaison zu bieten. Aber ansonsten ist es halt ein bisschen mau gerade.
Ja, wie gesagt, ist auch schwierig, weil also ich habe schon gedacht, ich bin ja nicht zum Glück so oder wir sind zum Glück nicht so, aber es ist halt im Endeffekt Mad Max. Ne? Und wenn Mad Max nicht dabei ist, ist vielleicht auch schon bei vielen so, Und wie es mir ja auch ging, so ein Prequel, wer braucht das so ungefähr? Ne? Es ist von der Idee her vielleicht auch nicht ganz perfekt gewesen.
Ja, und dann kommt noch hinzu, was du erwähnt hast, beim Marketing ist Anya Taylor-Joy halt full frontal und die taucht erst nachher wieder auf. Muss man ja alles aussagen. Ist halt auch so für manchen vielleicht so.
Ich muss aber gestehen, ich fand jetzt Mad Max auch nie so wirklich spannend. Ich fand, der erste Film, der mich so mitgenommen hat, war dann eigentlich auch Fury Road. Ach Gott, den ersten habe ich total langweilig irgendwie in Erinnerung.
Ja, natürlich eine andere Zeit und das war ja auch eigentlich eine Budget-Produktion damals. Ja. Also.
Ja, den ersten habe ich auch nicht so prickelnd in Erinnerung. Den dritten habe ich schlecht in Erinnerung. Den zweiten, Road Warrior, mag ich bis heute. Und dementsprechend eigentlich die wirklich guten waren bislang Road Warrior und Fury Road. Fury Rosa fand ich jetzt auch gut und die anderen beiden mit Abstand der Schwächste ist für mich immer noch Beyond Thunderdome, weil
ich mag den trotzdem irgendwie.
ich weiß nicht. Nee, mit dem bin ich eigentlich noch nie warm geworden. Ich habe ihn auch seit langem nicht mehr geguckt, aber ich glaube, er wird nicht besser geworden sein für mich.
Ich glaube, ich muss mal wieder oder was heißt mal wieder? Ich schaue mal die, wenn Furiosa fürs Heimkino kommt, vielleicht mal alle fünf dann am Stück auch mal an. Auch mal gespannt. Aber ja. Aber Furiosa ist irgendwie Jammern auf sehr hohem Niveau, würde ich jetzt auch mal sagen. Der war grundsolide im Kino.
Ich hatte eine gute Zeit auch. Also ich kann mich da definitiv
beschweren. Gute Zeit. Ja. Wo es sich vielleicht ein bisschen so ins eigene Fleisch geschnitten hat, was ich mir gedacht habe, ist ja dieses nahtlose Ende, das dann mit Szenen aus Fury Road ja auch im Abspann glänzt und du wirst halt dann so irgendwie mit dem Holzhammer drauf hingestoßen, Fury Road war eigentlich der coolere Film. Und das ist halt, wenn du aus dem Film rausgehst, dann hast du halt so der letzte Eindruck ist, der bessere Film war eigentlich der Vorgänger. Und das, ich weiß nicht, ob das die klügste Entscheidung war.
Ich habe es auch nicht verstanden, warum Szenen, oder so. Ne?
Ja, also er verknüpft halt diese beiden Filme jetzt nahtlos miteinander, aber es war irgendwie unglücklich.
Aber er hat ja eigentlich die Verknüpfung schon, ich hoffe, das ist nicht zu sehr spoilern, aber eigentlich mit der letzten Szene ja schon gemacht, wo sie in diesen Mutterraum geht, schon. Sozusagen. Ne, also genau das war ja die Verbindung so, ne? Und da dachte ich auch super, das fand ich auch toll, dass er eigentlich so endet, in Anführungsstrichen. Aber dann kam halt dann noch die Bild und das fand ich auch unnötig.
Ja, sehe ich auch so.
überraschend war ich, oder fand ich auch den doch relativ wenigen Einsatz von Filmmusik im Gegensatz zu Fury Road. Fand ich aber auch angenehm, muss ich sagen, dass er da so einen anderen Weg ging.
Das könnte ich jetzt gar nicht sagen.
Ja. So muss ich auch sagen. Ja, es ist nämlich nicht aufgefallen. Ja,
musikalischer Mensch.
Es ist auch wesentlich weniger, deswegen fiel es dir auch gar nicht auf.
Aber also mir fällt auch Musik nicht.
Ja, mir auch nicht. Also von daher, mir ist nur aufgefallen,
muss ich sagen, das ist eher so.
Mir fällt es eher negativ auf, ja, wenn es permanent so eine Untermalung ist. Aber also ich hatte das Gefühl so, dass, weil es mir eben nicht negativ aufgefallen ist und auch so, ja, eigentlich wie bei Fury Road mit dem Gitarristen und so, da so wenig Wumm-Sachen dabei waren, dass es tatsächlich weniger war.
Okay, den Vergleich habe ich jetzt nicht mehr mit der Kopf, weil ich auch tatsächlich Fury Road schon länger nicht mehr gesehen habe. Der Score war in Ordnung, aber du hast recht, der war nicht so omnipräsent oder so. Definitiv nicht.
Und ja, auf jeden Fall, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die 4K. Ich freue mich, den zu Hause nochmal in Ruhe anschauen zu können, auch in Verbindung dann mit Fury Road. Wobei ich immer noch nicht entschieden habe, welchen von beiden ich dann zuerst gucke.
Das ist immer das Dilemma bei so einem Prequel.
Genau, guckst du das Prequel?
Schaut man es entlang der Timeline? Oder dann
war es tatsächlich
Filmerscheinungsweise.
Auch immer diese schwierigen Entscheidungen.
Wenn du Fury Road natürlich auch für den besseren Film hältst, dann macht es vermutlich Sinn, Furiosa zuvor zu schauen. Und dann,
genau, sich zu freuen und zu sagen, okay, und jetzt gucke ich mir noch Fury Road an. Ansonsten, ja, ich war am Anfang, als die ersten Bilder kamen, dachte ich auch, ach nee, Hemsworth brauche ich jetzt auch nicht, aber er war okay.
Ja, ich fand auch, dass er okay war, die Nase ist schon
ja, sehr dominant. Ja, weiß auch nicht, was das sollte irgendwie, keine Ahnung, aber irgendwie so ein Makel von den Jungs hat ja jeder. Also, ne, die haben ja alle irgendwie, ja, waren jetzt nicht alle perfekt.
Ja, aber das fand ich eigentlich ganz gut. Also die Nase, klar, war irgendwie scheiße, aber trotzdem, dadurch hat man ihn nicht als Chris Hemsworth erkannt. Das war so der Hauptgrund, weil er diese dicke Prosthetic-Nase da drin hatte. Sonst wäre er wahrscheinlich zu sehr
Chris Hemsworth vielleicht auch zu sehr Thor oder so.
Ne? Ja,
also,
ja,
eben. Deswegen war es dann schon sinnvoll. Aber
ich fand auch seinen Streitwagen mit den drei Motorrädern davor, so in bester Caesar-Manier, fand ich ganz lustig.
Nein, so Designentscheidungen, die Sachen sehen schon immer ziemlich cool aus. Also das ist schon, ja, sobald es dann zur Action kommt, sowieso einfach klasse. Und selbst so kleine Sachen wie das erste Mal, als er da angerauscht kommt und meint, er macht jetzt auf dicke Hose und übernimmt da alles. Und nur als dieser da sich runterstürzt mit seinen zwei Explosivspeeren da in der Hand, alleine das fand ich schon einfach eine super coole Szene. Also ja, von daher, da hatte ich schon auch ein kleines Grinsen im Gesicht.
Ja, ich hatte mir irgendwie noch mal so ein Making-of von Fury Road die Tage mal angeguckt, weil es bei mir im Feed dann bei YouTube auftauchte. Ja. Und da sah auch nochmal speziell über die Autos berichtet und die ganzen verschiedenen Konzeptzeichnungen, die umgesetzt wurden und wie detailgetreu die ganzen Autos gebaut wurden, dass sie da wirklich irgendwie mehrere Dutzend Fahrzeuge hatten, die alle funktionstüchtig waren und halt zusammengeschraubt aus verschiedenen anderen Fahrzeugen. Da ist schon eine Menge Arbeit mit reingeflossen. Ja, also schon echt beeindruckend. Und halt die Practical Stunts mit den Fahrzeugen. Natürlich hat man auch gerade bei solchen Making-ofs gesehen, wie viel CGI da wirklich noch mit eingebaut wurde bei bestimmten Szenen. Aber einfach, dass sie das noch alles schön handgemacht haben und da die Schrauber da wirklich viel Mühe reingesteckt haben, ist schon echt cool gewesen. Und das war jetzt hier garantiert nicht anders. Also über Furiosa habe ich jetzt keine großen Making-ofs gesehen. Aber auch da haben sie auch coole Szenen gehabt. Und der Streitwagen, sei da erwähnt, ist schon ganz lustig gewesen von der Idee her. Und natürlich der Tanklastzug. Und das ist schon cool. Also einfach, man merkt, da war noch viel Handarbeit mit drin. Und das meine ich damit, dass da einfach auch bei den Dreharbeiten einfach unter den Hitzebedingungen oder der Wüstenbedingungen einfach der Dreh garantiert nicht so der einfachste
war. Nee. Das glaube ich auch, beziehungsweise weiß das auch, weil ich das Buch gelesen habe, was ich sehr empfehlen kann, Blood, Sweat and Chrome. Äußerst unterhaltsames Buch, und man erfährt auch so einiges. Also kann ich definitiv empfehlen.
Wie schaut es denn wertungstechnisch bei euch also, aus? Also
da musste ich gar nicht lange überlegen. Für mich war das eine eindeutige 8 von 10 beziehungsweise eine 4 von 5, ohne Wenn und ohne Aber.
Okay, bei mir ist eine knappe 8, aber immer noch eine 8.
Ja, bei mir auch. Bei mir ist es auch eine knappe 8, aber auch immer noch eine 8. Und ja, stellt dann durchaus fest, dass es ja wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau jetzt auch in Teilen war. Aber letztendlich waren wir dann doch alle sehr zufrieden mit dem Film und uns durchaus oder hatten dann durchaus auch unseren Spaß, wie es die Wertung zumindest widerspiegelt, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gut. Ja, und es war auch im Kino gut anzusehen und es war nicht 3 Stunden, die man auf Sitzfleisch gingen sollen, die zogen auch ganz gut an einem vorüber, obwohl, wie gesagt, der leicht hätte gekürzt
ja, werden können. Ja, und ich meine Kritik an der am ersten Drittel ist jetzt auch nicht so sehr am Ding selber. Ich habe mich auch nicht gelangweilt und die Zeit ging trotzdem schnell vorüber, ohne dass ich es gemerkt hätte, sondern einfach nur, dass ich halt mehr Interesse an dem späteren Verlauf hatte und nicht so sehr an der Aufwachsgeschichte, sage ich jetzt mal.
Wart ihr in der O-Ton-Vorstellung?
Nein, ich habe leider nur die Deutsche abgreifen können.
Ja, ich habe tatsächlich eine O-Ton-Vorstellung, die war schon sehr, sehr Aussie von der Sprache her mal wieder. Du, Wolfgang, wie war es bei dir?
Ich war auch in der O-Ton-Vorstellung, aber Anya Taylor-Joy sagt ja nicht so viel.
Das stimmt auch wieder. Ja.
Nee, aber da freue ich mich dann auch noch mal, wenn ich die Scheibe habe, den dann im Original gucken zu können. Wird allerdings noch ein bisschen dauern, glaube ich, irgendwie August oder so, meine ich, hätte ich gelesen.
War, glaube ich, eher so in um den Dreh müsste es gewesen sein. Ja, gut, haben wir sonst noch was zu Furiosa?
Nein, eigentlich. Sonst würde mir jetzt nichts mehr fallen.
Dann soll es das für diese Ausgabe gewesen sein. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Ausgabe und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wir hören uns. Bis bald und tschüss.
Ja, danke auch von mir. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.